Okay, ich bin heute wieder dran. Ich habe es noch nicht einfach gemacht. Ich habe eine ganze fertige Predigt gehabt über David und Bathsheba. Und dann haben wir einen Fastentag gehabt vom Landesjugendwerk und ich habe gebetet und habe einen anderen Eindruck gehabt und habe die Predigt nochmal komplett neu installiert. Ich hoffe nicht, dass ich euch auf die Füße trete oder dass ihr mithalten könnt. Ich arbeite viel mit Bildern, ich habe auch Film mit. Und ich würde gerne am Anfang beten. Herr Jesus, du siehst die ganze Situation und was ich bin und was ich habe und was ich denke und kann. Herr, ich lege dir das alles hin, gebe dir es in deine Hände und möchte, dass du sichtbar wirst, Herr Jesus. Du sollst sichtbar sein und du sollst hier verherrlicht werden. Amen. Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Es geht nicht darum, dass unser Leben ellenlang ist, aber wir in einer Schleife drin sind, wo Routine immer wieder kommt, sondern es geht darum, dass unser Leben Qualität hat. Es geht darum, dass unser Leben eine gute Qualität hat. Leben in Fülle. Woher kommt das? Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Nicht die Gesunden, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um gerecht, nicht Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das hat Jesus gesagt, als das Dach abgedeckt worden ist und er gepredigt hat und die fünf Freunde einen Kranken auf der Bahre herabgelassen haben. Und Jesus sah ihn an und sprach auf: Deine Sünden sind dir vergeben. Und die Pharisäer haben gedacht: Wie kann der Mann Sünden vergeben? Das kann nur Gott. Und Jesus hat gesagt: Nicht die Gerechten brauchen den Arzt, sondern die Sünder. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen. Aber wir sind ja eine Gemeinde. Sind wir denn auch Sünder? Denn unter den Menschen ist kein Gerechter auf der Erde, der Gutes tut und nicht sündigt. Das ist Altes Testament. Unter den Völkern ist kein Gerechter. Hilfe, ich bin ein sündiger Mensch. Johannes sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen oder hintergehen wir uns. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Also ich kenne mich, ich weiß, wie ich bin. Und wenn ich hier vorne stehe, dann ist es ein Gnadengeschenk. Ich bin froh, dass er es machen darf. Und in der Vorbereitung bin ich auch gern dabei. Aber dass Gott mich gebrauchen möchte, dass er es erlaubt, ist für mich ein absolutes Geschenk. Also ich würde mich nicht gebrauchen, ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Aber er ist gnädig und barmherzig und er hat uns lieb. Okay, der Dieb kommt nur, um zu rauben und zu stehlen. Oder umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volles Genüge. Der Dieb kommt nur, um zu rauben und zu stehlen. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben und volles Genüge. Der Dieb. Er stiehlt, er schlachtet und er bringt um. Er stiehlt, er kommt dann so: Oh, sollte Gott das wirklich gesagt haben? Und dann fängt er an, dir rumzuknapsen. Und das ist gar nicht so gut, du bist für Gott gar nicht gebrauchbar. Und da hast du schon wieder versagt. Und was weiß ich nicht alles. Er kommt und stiehlt den guten Samen, den Gott in unser Herz gegeben hat. Immer, er kommt, er schleicht sich ran und auf manchmal eine sehr betörende Art und Weise und stiehlt das von uns. Und dann fängt er uns an zu schlachten. Langsam, aber sicher. Erst die Arme und er macht uns nieder. Und wir denken, weil wir Menschen sind und manchmal ein bisschen doof sind, er hat recht. Und denken manchmal sogar, das sind die Gedanken von Gott, wenn er kommt. Aber das ist nicht um. Er ist ein Lügner und bringt letztendlich rum. Wie viele Menschen stehen unter der Anforderung, dass sie angegriffen werden und nicht damit klarkommen und hinterher sagen: Nee, es hat alles keinen Zweck, ich komme nicht mehr in die Gemeinde oder suche mir eine andere Gemeinde. Und dann redet der Feind an: Ja, es liegt ja nicht an dir, es liegt an der Gemeinde, die sind alle schlecht, suchen wir was Besseres. Und er hat wieder eine Seele weggeholt. Ich finde das unheimlich traurig. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Ein Menschenmörder. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Aber wir sollen dem Feind nicht allzu viel Ehre geben und auch nicht so viel über ihn reden, weil er ist besiegt. Er ist ein Schattenkämpfer. Er kommt und macht Trost, Trara und versucht da Leute durcheinander zu bringen. Aber letztendlich ist am Golgatha, am Kreuz von Golgatha, alles vollbracht. Wenn er gewusst hätte, was das bedeutet, dass Jesus sein Leben lässt für uns, hätte er das nicht zugelassen. Aber so hat er alle motiviert, Jesus zu töten. Und die Leute, die am Ostersonntag noch gerufen haben, Halleluja, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, haben ein paar Tage später gerufen, kreuzige ihn. Das sind Menschen. Menschen, so wie wir Menschen sind. Okay, Jesus aber gibt uns das Leben. Das Leben. Ein Leben, das sich lohnt. Für dieses Versprechen hast du dich nicht verschont. Und dir gibt es nicht nur ein wenig, nein, die Fülle ist in dir. Du das Leben, gibst das Leben, das sich lohnt. Wir sind gestern spazieren gegangen, meine Frau und ich, und bei uns da an von Wolfsburg, schöne Parkanlage. Und wir haben beide gesagt, es ist doch ein Riesengeschenk, hier wohnen zu dürfen. Ein Riesengeschenk, hier in der Natur da sein zu dürfen. Das ist besser als vorher. Und vorher habe ich gedacht, na, das ist schon super, und habe mich geweigert, umzuziehen. Aber Gott hat immer das Beste für uns. Wie ein Vater seinen Kindern gute Gaben geben kann, so gibt Gott uns den Heiligen Geist. Und wir können sagen, aber, lieber Vater, wenn mein Sohn zu mir kommt, und vor allem, wenn er kann, möchte etwas, dann was wäre ich für ein Vater, wenn ich ihm das nicht geben würde? Und Jesus selber sagt, ihr Menschen, die ihr aber schlecht seid, gebt euren Kindern Gutes. Wie viel mehr wird Gott euch den Heiligen Geist geben? Und ohne den Heiligen Geist lohnt sich das Leben nicht. Er ist da, er ist präsent. Er bringt uns zu Gott. Er führt uns in die Nähe des Vaters. Und wir können Gemeinschaft mit ihm haben. Ein Leben, das sich lohnt. Ich weiß nicht, wie ich heute leben würde, wenn überhaupt, wenn ich nicht von Jesus gerufen worden wäre. Und die meisten von uns sind so. Wo wären wir ohne den Herrn? Wäre das nicht ein bisschen eintönig, nur um das Leben zu leben, was alle anderen auch leben? Neues Auto, ein neues, was weiß ich nicht, alles, was wir uns da anhäufen. Ohne Sinn, wo gehen wir hin? Wozu lebe ich? Wozu bin ich da? Und er gibt das Leben, das uns diese Antworten gibt. Und wir können mit ihm leben. In einer vollkommenen Einheit. Er und der Vater und wir. Eine Synthese. Für mich ist das enorm. In vollem Genüge. In vollem Genüge. Ich habe nicht immer alles, was ich mir wünsche. Leider nicht. Oder vielleicht auch gut so, dass es nicht so ist. Aber Gott weiß, was ich brauche. Und das reicht mir dann auch. Er hat das, was ich brauche. Und das reicht mir vollkommen. In Fülle, das ist das volle Genüge. Könnt ihr euch das vorstellen? Volles Genüge. Du kriegst das volle Genüge Leben. Auch wenn da einige Widerwärtigkeiten um dich herum sind und du meinst, oh, das ist aber doof. Aber er hat das volle Genüge. Und er weiß, mit uns den Weg zu gehen, damit das volle Genüge zur Entfaltung kommt und wir einmal bei ihm sind. Ich weiß nicht, wie das sein wird, aber ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht da bin und sage, wow, ich bin hier. Preis den Herrn, er hat mich nicht losgelassen, er hat mich gehalten und durchgeführt. Und dann will ich stolz sagen, Ina ist auch hier. Ach nee, und Stefan auch. Hallo Stefan. Und so stellt uns Gott zusammen als Familie und führt uns seinen Weg. Volles Genüge, griechisch Perissos. Mehr als reichlich, in überreichem Maße, überschwecken. Ist, übertrieben und überragende Bedeutung. Du gibst das Leben in voller Genüge, in voller Fülle, in voller Fülle. In demselben Zusammenhang sagt Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er errettet werden und ein- und ausgehen und Weide finden. In Holland sieht man das oft, dass die Deichschafe, die haben so eine Schlachttür, dass sie nicht raus können. Und wenn du durch die Tür gehst zu den Schafen, dann bekommst du volles Genüge. Die haben satt zu essen, denen geht es gut. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Ohne an sich zu denken, lässt er sein Leben. Und die Bibel sagt, wir Männer, liebt eure Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, die sich selbst hingegeben hat, sich selbst hingegeben hat, und hat sie geheiligt durch das Wasserbad im Wort. Wie viel mehr werden wir Christus lieben? Und ich habe noch andere Schafe, und das fand ich interessant. die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde sein und eine Hirte. Ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, hat Jesus gesagt. Und zu den Jüngern, geht nicht auf den Weg der Samariter, bleibt bei den Juden. Aber hier sagt er, eine Herde und eine Hirte, ich habe noch andere Schafe. Und er hat sehr schnell Petrus zum Beispiel klargemacht, dass nicht nur die Juden errettet werden, sondern die Heiden. Und die Heiden sind getauft worden mit dem Heiligen Geist. Und dann hat Petrus gesagt, was hindert mich jetzt noch zu taufen? Wenn das nicht die Aussage von Jesus wäre, wären wir heute wahrscheinlich, was weiß ich, wo wären, okay. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Ich weiß nicht, ob er schon mal darüber nachgedacht hat, was es heißt, dass du dein Leben lässt. Es ist vorbei, der Tod ist endgültig. Danach gibt es normalerweise nichts mehr. Eine Schwester aus unserer Gemeinde ist gestorben, wir waren bei der Beerdigung und als ich sie begraben wurde, empfand ich, dass es jetzt endgültig ist. Sie ist tot. Es gibt sie nicht mehr. Und ich habe Gott gefragt, Herr, wo ist sie denn jetzt? Und ich bin den Eindruck gehabt, ich werde sie wiedersehen bei der Auferstehung. In ihrem ganzen Leben, wie sie war und was sich Gott in ihr verherrlicht hat. Es wird eine Wiedersehensfreude geben. Das hat mich damals sehr angesprochen, ne? Dass der Geist Gottes uns dieses Zeugnis auch gibt, dass der Tod nicht endgültig ist. Und ich gebe mein Leben her. Ich habe deinen Namen bekannt gemacht. Und ich werde das auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, auch sie erfüllt und ich selbst in ihnen sei. Er selbst wird in uns sein. Preis den Herrn. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Wer Hunger hat, wird satt werden und wird nie mehr Hunger haben. Ich weiß nicht, ob er das kennt, bevor ihr Christ wurde, ob er diesen Lebenshunger hattet, was er Leben im Leben, was Sehen, sich selbst verwirklichen, diesen Hunger nach Leben. Und seitdem wir Christ sind, ist dieser Hunger weg, weil Jesus diesen Hunger stillt in uns, Stück für Stück. Und wir sind die Quelle, er ist die Quelle des Lebens. Ich bin das Alpha und das Omega, ich will dem Durstigen Wasser geben, aus der Quelle des Lebens umsonst. Wir haben ja in unserer Gebetszeit oft dieses mit dem Wasser, das fließt. Und es muss eine Quelle geben, damit das Wasser auch fließen kann. Und er ist diese Quelle, von dem wir trinken dürfen. Und wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden, wie die Schrift es sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass Gott in euch ein Ding vollbringt, dass ihr voller Kraft, dass Ströme von euch abgehen und ihr mein Leben seid, dass Ströme lebendigen Wassers von euch fließen. Ihr kennt alle die Bibelstelle aus Hesekiel, habe ich schon ein paar Mal darüber gesprochen. Wasser flossen unter der Schwelle des Hauses hervor. Es war der Tempel. Gott hat Hesekiel den Tempel gezeigt. Und dann heißt es, sie sah das Wasser von Thron Gottes hinabflossen, ein ganz kleiner Rinnsal und unter der Schwelle des Hauses nach draußen flossen. Ein kleiner Rinnsal, gar nicht großartig. Und Wasser rieselte von der rechten Torseite her. Das Wasser wurde größer. Das Horst floss nicht nur unter der Schwelle lang, sondern auch von der Seite. Und dann wurde das Wasser so stark, dass es bis an die Knöchel ging. Bis hierher. Kleiner oder größerer Bach, dass du durchwarten konntest. Wasser bis an die Knie. Der Bach wurde größer und stärker. Wasser bis an die Hüften, das ist hier. Und schon bloß heißt es Wasser zum Schwimmen. Du konntest nicht mehr laufen. Das Wasser war zu tief und zu stark. Und das ist unser Leben, wenn wir mit Jesus gehen. Das ist unser Leben von hier. Und sei es noch so klein, sei es nur ein kleines Rinnsal, was in dir ist, nur ein ganz bisschen, was Gott in dir tut, dass dieses Rinnsal rausgeht aus diesem Haus, vom Altar, unter die Schwelle, Wasser rennt hinaus und wir gehen in die Welt. Und was passiert dann? Alles wird leben, wohin dieses Wasser kommt. Alles wird leben. Was ich habe und besitze, hast du mir geschenkt. Ich übergebe es dir wieder zurück und überlasse dir, dass du es lenkst nach deinem Willen. Nur deine Liebe schenkt mir ein mit deiner Gnade, damit bin ich reich genug und suche nichts weiter. Ignatius von Loyola, Gründer der Jesuiten. Ich weiß nicht, ob er den Film mal gesehen hat, The Mission, Spielfilm gewesen mit Robert De Niro und Jeremy Irons, über die Jesuitenstation in Südamerika, die durch die Portugiesen und durch die Spanier aufgegeben werden mussten, wo ganze Völker niedergemacht worden sind im Namen der Portugiesen und Spanier. Deswegen gibt es heute Brasilien und es gibt Portugal. Das kommt von der Zeit her, um 1500 rum, wurde das aufgeteilt. Und versklavte Völker haben die Spanier gesagt, nein, wir versklaven sie nicht mehr. Und die Portugiesen haben gesagt, nein, sie werden versklavt, sind unsere Diener. Und der handelt der Film. Das wurde durch die Jesuiten ins Leben gerufen. Der Leiter oder Gründer der Jesuiten, glaube ich, war ein guter Mann, der es in die Wege geleitet hat. Nur deine Liebe schenke mir mit deiner Gnade. Damit bin ich reich genug und suche nichts weiter. Ich habe einen kleinen Film mitgebracht. Den würde ich euch gern zeigen, wenn ihr wollt. Ich hoffe, dass das alles klappt. Er ist nicht ganz so einfach. Ich habe den vor ein paar Jahren gesehen. Meine Tochter hat mir den gezeigt und der hat mich sehr angesprochen. Und darauf würde ich gern eingehen. Darf ich?
Es sind jede Woche tausend kleine Tränen, die dein Kissen sanft berühren. Can you hear it coming, can you hear it coming, come on. Doch du willst deine Trauer nicht erwähnen, du willst stark sein, du musst fühlen. Can you hear it coming, can you hear it coming, come on. Du darfst jetzt nicht stehen bleiben, komm. Du musst auf den Rest des Weges gehen. Oh. Fast alle, die wir kennen, sind am Scheideweg und sehen sich kurz vor dem Abgrund stehen. Vielleicht finde ich eine Melodie für dich mit gebrochenem Herzen. Mit dem Pfeil in der Brust, mit dem Pfeil in der Brust, halte durch, halte durch, es wird alles vorbeigehen. Wenn wir füreinander einstehen, dann können die bösen Geister heimgehen. Halte durch, halte durch, halte durch. Was nutzen uns die Durchhalteparolen, wenn wir geistig verkümmern und verrohen? Durch zigtausende innere Katastrophen, ich find niemals die passenden Strophen. Wie traurig muss euer Lied sein, man müsste viel schreien, das Leid passt nie rein, kein Lied kann so tief sein. Es wird alles vorbeigehen, wenn wir
Vielleicht habt ihr gesehen, dass am Ende des Films der Mann wieder stand. Ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt oder überhaupt empfindet, was das heißt, dass jemand Pfeile auf dich schießt. Dass du so meinst, getroffen zu sein, dass du meinst, das war's, es bist tot, du stirbst, was weiß ich. Ne? Jemand schießt Pfeile auf uns. Und ich glaube nicht, dass unser Schöpfer das gewollt hat. Ich glaube, dass wir wirklich das Leben haben und volles Genüge. Dass es uns gut geht und wir leben aus voller Kanne. Aber da gibt es jemanden, der versucht, uns davon abzuhalten. Er nimmt seinen Pfeil und schießt und trifft uns vielleicht. Und wir denken, oh, was war das denn? Und dann trifft uns noch ein Pfeil und so langsam merken wir sinken dahin. Ich glaube nicht, dass unser Schöpfer das gewollt hat. Er hat uns die Kraft gegeben, in seiner Fülle zu leben. Aber wie machen wir das? Ich frage mich tatsächlich, wie wir das machen. Ich bin jemand, der, wenn er still Zeit macht, auf Gott wartet und hofft, mit ihm Gemeinschaft zu haben, dass ich durch seine Gegenwart leben kann und dass es mir gut geht. Aber manchmal denke ich mir, oder manchmal empfinde ich auch, das reicht nicht. Gott möchte auch nicht, dass wir nur auf ihn warten. Und wie so kleine Kinder, wir sollen dazu sein wie die Kinder, aber einfach sagen, hier bin ich, kann ich mal weiter. Ich glaube, dass unser Schöpfer uns Sachen an die Hand gegeben hat, damit wir uns wehren können. Wir sollen es für unsere rechte Wange hinhalten, wenn uns jemand auf die linke schickt. Aber wir haben auch die Möglichkeit, gegen diese Pfeile anzugehen, die der Feind auf uns schießt. Und das ist meine Nachricht an euch. Ihr seid nicht alleine. Es gibt jemanden, der hat euch alles an die Hand gegeben. Alles, damit ihr Leben habt, damit ihr euch wehren könnt. Damit ihr vom Tod zum Leben wieder aufstehen könnt. Wenn der niederliegt, aufstehen könnt und sagen könnt, nein, da ist jemand, der mit mir ist. Aber wie machen wir das? Was meint ihr? Wie machen wir das? Indem ihr über alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens, damit ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Den Schild des Glaubens. Ich habe als junger Christ, auch wenn es mir dreckig ging oder ich irgendwelche Gedanken hatte oder meinte, ich bin irgendwie falsch oder so, habe ich gedacht, ich nehme jetzt den Schild des Glaubens und dann habe ich die ganze Waffenrüstung angezogen. Aber ich habe überhaupt nicht begriffen, was ich da mache. Ich nehme den Schild des Glaubens. Okay, ich nehme den Schild des Glaubens. Das Schwert des Geistes, umgürtet die Lenden mit Wahrheit, beschult auf das Evangelium zu tragen und ich nehme den Helm des Heils. Aber was heißt das für uns? Was bedeutet das alles? Die Waffenrüstung Gottes. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes. Ihr seid nicht alleine. Jemand hat euch gerufen in seine Nachfolge und jemand hat euch ausgerüstet mit seiner Kraft. Ihr lauft nicht mehr umher wie die kleinen Lämmer, der Feind, was weiß ich nicht alles, sondern ihr habt von Gott die Möglichkeit bekommen, euch zu wehren. Und zwar so zu wehren, dass der Feind keine Chance hat. Und wenn wir hören, dass aus unserer Gemeinde das Leben rausfließen soll, dass wir den Auftrag haben, das Leben auszubreiten und Leute für Jesus zu gewinnen, damit sie das Leben bekommen, was sie schon haben, dann gibt es jemanden, der sagt, okay, abschießen. Abschießen. Und dann wunderst du dich ja einmal, warum du so blöde Gedanken hast. Warum es dir so schlecht geht. Oder warum du meinst, aus dir kann niemals was werden. Das hat Gott gar nicht gewollt. Jeder, der sich für Jesus entschieden hat, hat das Leben und volles Genüge. Und wenn der Feind schon nichts mehr machen kann gegen diesen Glauben, dann versucht er, diesen Glauben zunichte zu machen. Stück für Stück. Also nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, auszustehen vermögt. Zu stehen vermögt. Dass ihr nicht fallt und wieder, was weiß ich, bettlägerig werdet, sondern dass ihr stehen könnt. Nachdem ihr das alles ausgerichtet habt, stehen, stehen, stehen. Wer da fällt, seht zu, dass er wieder aufstehe. Es gibt einen Weg weiter. Aber wie sieht denn das aus, diese Waffenrüstung? Steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Was heißt das denn für mich, wenn ich so einen Angriff bekomme? Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Was bedeutet das, dass ich meine Lenden umgürte mit Wahrheit? Ich erinnere mich dann, dass sie es gesagt hat zu seinen Jüngern und zu denen, die durch ihr Wort an ihn glauben werden, heilige sie in der Wahrheit. Sondere sie aus in meine Wahrheit. Zeig ihnen meine Wahrheit. Und was ist die Wahrheit? Sein Wort ist die Wahrheit. Wenn wir das nehmen und unser Leben damit umgürten, dass sein Wort unsere Wahrheit ist, dass wenn wir angegriffen werden, ist, oh, so lernen es als wahr sein und vielleicht ist das Universum viel zu groß, vielleicht gibt es noch andere Planeten und Gott ist überhaupt nicht, das haben sich Menschen ausgedacht, dann nimmst du sein Wort die Wahrheit um deine Lenden. Und du sagst, nee, in der Bibel steht, er sandte das Wort und er heilte sie. Und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Woher kommt Gerechtigkeit? Von Jesus. Wo steht das? Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen und ihre Ungerechtigkeiten wird er auf sich nehmen. Meine ganzen Mist, den ich so in mir aufgestaut hatte vor Jahren oder innerhalb der, hat er genommen und hat ihn ausgetauscht, der Gerechte, den Ungerechten, und hat ihn in seine Gerechtigkeit umgewandelt. Was ich bin, bin ich letztendlich durch ihn. Und ich bin nicht so viel. Ich kann zwar einiges, aber letztendlich ist es seine Gerechtigkeit, die mich überhaupt überleben lässt. Weil er, der Gerechte, unsere Ungerechtigkeiten auf sich genommen hat. Und beschuh ihn an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums, des Friedens. Beschut. Wir sollen jedermann Zeugnis geben können über das, was in uns ist, was Gott mit uns getan hat. Soll jeder Zeugnis geben können. Das möchte Gott. Dass wenn uns jemand fragt, sagt Petrus auch, dann erzähl, was Gott mit dir getan hat. Das ist schon eine ganz schöne Evangelisation. Da brauchst du nicht noch, hurra, und wir machen das und kommt dann. Jesus benutzt dich in deiner Schwachheit, in deiner Menschlichkeit und zeigt dir, was er in dir getan hat und legt deinen Mund frei, dass du das erzählen kannst. Zeugnis geben von dem, was Gott in dir getan hat. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Finde ich toll. Dass wir gehen dürfen und der ganzen Schöpfung das Evangelium predigen dürfen. Ich kann mich erinnern, als ich junger Christ war, bin ich immer nach Italien gefahren, zu der Gruppe Christus ist die Antwort. Das war eine internationale Missionsgruppe. Und wir haben auch auf der Straße evangelisiert. Und dann hieß es plötzlich, jetzt bist du dran. Da kannst du nicht lange überlegen. Dann machst du den Mund auf und dann hoffst du, dass Gott dir die richtigen Worte gibt. Und ich finde das total spannend und schön, dass du Worte aussprechen kannst, die nicht von dir kommen, nicht deine Meinung, sondern seine Meinung. Und dass das nicht nur für deine Umgebung ist, sondern letztendlich bis an die Ende der Erde. Das hat mich im Landesjugendwerk fasziniert, da war ich für Missions Alive zuständig. Bis an die Ende der Erde. Und dann kam jemand zu mir, sagte mir, ich sag mal, wollen wir nicht mal nach Südafrika fahren? Ich sage, was willst du denn da? Ja, die wollen Rangersarbeit machen. Ich sage, boah, ich bete mal drum. Und dann gesagt, es ist wie Kaleb, du musst das Land einnehmen. Du kannst nicht so lange darum harren. Ich sage, Kaleb, da hat er recht. Wir sind mit 30 Leuten nach Südafrika geflogen. Und das war für mich einfach schön. Es war gerade kurz nach dem Umsprung der Apartheid-Regierung. Die afrikanischen Einheimischen, haben sich langsam etabliert und sind in die Verantwortung gekommen. Wir waren dann schwimmen und dann sind afrikanische Kinder das erste Mal wahrscheinlich im Leben an der Meeresbadeanstalt schwimmen gegangen. Das kannten die gar nicht. Ich weiß nicht, wie Südafrika heute aussieht, aber für mich war das spannend, dahin zu gehen und eine Rangersarbeit zu starten, Leute zu teachen, wie sie Kinder und Jugendliche in der Pfadfinderarbeit begleiten sollen. Dann Afghanistan, Spanien, Portugal, Italien, Norwegen, Finnland, Schweden. Die ganze Welt, Gott hat uns herausgerufen aus unserem engen kleinen Kreis, in dem wir mit uns, meiner, mir, mich zu hadern haben, hinaus in eine freie Welt. Und Gott ist größer als Wolfsburg. Gott ist größer als Braunschweig. Gott ist größer als Niedersachsen. Gott ist größer als Deutschland. Gott ist größer. Haben wir nicht einen allmächtigen Herrn? Können wir nicht darauf vertrauen, dass er uns befähigt, das auch zu tun? Und die Bibel sagt in einer Stelle, sage nicht, dass du zu jung bist. Ich sage euch, sagt nicht, dass ihr zu alt seid. Es gibt noch eine Hoffnung. Es gibt einen Weg, auch für euch, für mich und für uns hinauszugehen und die Welt, der Welt eine frohe Botschaft zu bringen. Nachdem ihr das über alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens, mit dem er entstanden sein wird, die alle folgenden Pfeile des Bösen auszulöschen. Wir haben den Schild des Glaubens. Das hat Paulus geschrieben. Das hat Jesus uns nicht so mitgeteilt. Aber letztendlich haben die Jünger auch nicht das alles erfüllt, was Jesus wollte. Geht hin in alle Welt, von Samaria, von Judäa über Samaria bis an den Erde. Hat er seinen Jüngern aufgetragen. Geht hinaus in alle Welt und verkündigt die frohe Botschaft aller Nationen. Was haben die Jünger gemacht? Bis auf einmal, wo Petrus ein Laken vom Himmel kam und eine Stimme, steh auf, schlachte und iss. Und er dann zu dem römischen Soldaten gegangen ist und dieser und gefragt hat, ich habe den Eindruck gehabt, Gott schickt mich zu dir. Er hat gesagt, ja, ich habe den Eindruck gehabt, Gott schickt dich zu mir. Und dann wurden sie im Heiligen Geist erfüllt. Und Petrus hat gesagt, was können wir jetzt noch wehren zu taufen? Und hat sie getauft. Nicht oft ist das mit den Elfen passiert, dass sie das Evangelium auch den Nicht-Juden geprägt haben. Und kein Wunder, dass Gott einen Paulus herausrufen musste, der die Juden verfolgt hat und gesagt, ich bringe die alle hinter Gittern, dass Gott ihm begegnet ist. Und Paulus so verwirrt war und gefragt, wer bist du denn, der du mit mir sprichst? Und er sagt, ich bin der, den du verfolgt hast. Und Paulus blind wurde, nach Damaskus kommen musste. Jemand hat ihm die Augen geöffnet und Paulus mehrere Jahre allein war und nicht gedient hat, ich glaube 14 Jahre, und dann angefangen hat, das Evangelium in Heiden zu predigen. Er hat die Nation erreicht, ist dafür ins Gefängnis gekommen. Das ist unsere Aufgabe letztendlich. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Der Schild des Glaubens. Ohne Glauben kannst du ihm nicht gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das ermutigt mich zu beten und Gott zu glauben, dass er das Beste für mich bereithält. Er ist ein Belohner, wenn ich ihn suche. Das ist nicht so, ich mache mal jetzt 2 Stunden stille Zeit und bete da meine Gebetsanliegen ab und das wird schon alles laufen. Ich suche ihn und bin mir sicher, und das habe ich schon oft erlebt, dass er mich auch belohnt, wenn ich ihn suche. Und was gibt es mehr, was gibt es Größeres, als in deiner stillen Zeit Gott zu erleben, dass er zu dir spricht, dich in deine Arme nimmt, in seine Arme nimmt und dich lieb hat. Ich glaube, das ist mit nichts zu vergleichen. Und das möchte Gott. Er möchte uns begegnen und Gemeinschaft mit uns haben. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, wenn du dich bekehrt hast. Lebst nicht mehr du. Du hast dein Leben in den Tod hingegeben. Wir sind mit Christus, wir haben uns für Christus entschieden, sind mit ihm gestorben und sind mit ihm begraben durch die Taufe und werden mit ihm leben in Ewigkeit. Das ist der Grund, warum Christen taufen, warum diese ganzheitliche Taufe sein muss. Ich bin als Kind auch getauft worden, keine Frage. Ich habe aber nicht viel miterlebt. Ich war da vielleicht ein Jahr alt. Aber ich musste mich irgendwann entscheiden, mich taufen zu lassen. Will ich das überhaupt? Will ich überhaupt Jesus nachfolgen? Will ich mein Leben in den Tod geben? Will ich wirklich mit ihm begraben werden durch die Taufe? Will ich das? Und ich habe damals gesagt, ich will diesen Weg gehen. Jesus, du bist den Weg auch gegangen und ich will dir nachfolgen. Und ich habe mich taufen lassen. Und Gott ist mir in einer wunderbaren Art und Weise begegnet. Ich hätte auch weiterhin bekehrt sein müssen und dann als wandelnde Leiche durch die Gegend laufen. Das empfinde ich, ist oft so, wenn wir uns bekehren, Jesus nachfolgen und das war's. Die Taufe ist wichtig in unserer Nachfolge. Aber was ich jetzt lebe, lebe ich im Fleisch durch den Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Für mich. Dafür danke ich dir, Herr Jesus. Für mich. Für mich. Für mich. Und für euch. Nehmt den Helm des Heils. Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet ihn an und wisst nicht, was ihr anbetet. Wir beten an und wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt aus den Juden. Das hätten sich die deutschen Christen und den Nationalsozialismus einmal auf der Zunge zergehen lassen, dass das Heil aus den Juden kommt. Gott hat mit seinem Volk Gericht geführt, er hat das lange vorher gesagt. Jesus hat gesagt, auf diesem Stein wird kein Stein auf dem anderen bleiben, auf dem Tempel. Und Israel ist in alle Welt zerstreut worden. Das ist alttestamentarisch vorhergesagt. Aber, das sagt Paulus auch, sie sind Gottes Eigentum. Und bitte, bitte, fass Gottes Eigentum nicht an. Ich sage nicht, dass Israel alles richtig macht politisch. Bin ich weit entfernt von. Aber es sind Gottes Volk und Gottes Eigentum. Denn das Heil kommt aus den Juden. Wem hat Jesus das gesagt? Johannes 4. Der Frau am Brunnen. Mit der Frau am Brunnen und hat seinen Jünger Essen holen geschickt und sie kamen wieder und sahen ihn mit einer Frau sich unterhalten. War sehr ungewöhnlich in Israel, dass ein alleinstehender Mann eine Frau anquatscht. Und dann hat sie ihn gefragt, wer bist du denn? Und er hat gesagt, ich bin der ich bin. Und dann hat sie Fragen gestellt und hat weitergebohrt. Und Jesus hat gesagt, hole deinen Mann. Und sie hat gesagt, ich habe keinen Mann, ich bin nicht verheiratet. Ich bin alleine. Und er hat gesagt, recht hast du geantwortet, du bist nicht verheiratet. Und mit dem du jetzt zusammen bist, der ist nicht dein Mann. Und hat sie gesagt, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Vorfahren haben gesagt, dass wir in Samaria anbeten sollen. Da müsste man sich jetzt mit der israelischen Geschichte auseinandersetzen, in der Bibel, warum Samaria, warum Israel, das würde zu weit führen. Unsere Vorfahren haben gesagt, wir beten in Samaria an. Und Jesus hat gesagt, ihr betet an, weder auf diesem Berg noch da. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, aber wir wissen, was wir anbeten. Und das Heil kommt aus den Juden. Und die Frau war aufgesagt, hey, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ist in die Stadt gerannt und hat die Leute herbeigerufen, ich habe den Messias gefunden. Sie hat ihn vorgefragt, wer bist du? Wir warten ja auf den Messias. Ich bin der, mit dem du gerade redest, das ist der Messias. Und sie ist losgeeilt, hat die Leute angesprochen. Sie sind in die Stadt gekommen und sind zu Jesus gekommen. Und dann steht, sie glaubt nicht mehr um der Frau willen, sondern um Jesu willen. Ihr Zeugnis hat andere Leute zum Glauben gebracht. Heile mich, Herr, so bin ich heil. Den Herrn gesagt, heile mich, mach mich gesund. Ich bin so verquer, ich habe manchmal so komische Gedanken über mich und meine Welt. Heile mich, bringe meine Gedanken unter deinen Helm, unter deine Heilung und bring Heilung in meinen ganzen Körper. Und wenn wir das machen, wenn wir diese Waffenrüstung in dem Wissen auf uns nehmen, dann wissen wir, was wir machen. Dann ist es nicht einfach so ein Spruch, oh, danke schön, ich habe zwar Wasser, habe ich schon wieder weiße Stellen. Und dann wissen wir, warum wir das machen. Heile mich, Herr, und ich bin heile. Und das Schwert des Geistes. Was ist das Schwert des Geistes? Es ist Gottes Wort. Und man nimmt an, dass Paulus ein Römerschwert meinte. Ein Römerschwert war an beiden Seiten geschliffen. Und immer wenn man ausholt, den anderen zu treffen, wen trifft man? Sich. Deswegen sagt Jesus, was siehst du denn? Splitter im Auge des Bruders und erkennst nicht mal deinen eigenen Balken. Wenn ich also mit dem Wort Gottes aushole, um den anderen zu schlagen, treffe ich erstmal mich. Ich muss fragen, oh, vielleicht bin ich ja noch nicht so in Ordnung, vielleicht sollte ich mal einfach still sein und für den anderen beten. Ne? Das, glaube ich, ist das Schwert des Geistes, ein zweischneidiges Schwert. Und Gottes Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert. Ich durchdringe Körper, Seele und Geist. Ein zweischneidiges Schwert, mit dem du zuschlagen kannst und bevor du ausholst, triffst du dich. Ich finde, das macht Sinn. Am Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. Ich finde, das ist die Wahrheit, weil es das Wort Gottes sagt. Aber da überfordert mich das manchmal selber, weil ich denke, Mensch, diese große Welt, das Universum, vielleicht Multiversen, vielleicht gibt es noch andere Lebewesen, vielleicht musste Jesus hingehen. Das Ganze ist entstanden durch das Wort. Gott hat gesprochen und es geschah. Niemand weiß, was vor dem Urknall war. Niemand. Wir wissen nicht, was davor war. Wir wissen nicht, wo das Universum anfängt und wir wissen auch nicht, wo es aufhört. Was da alles noch ist, ich weiß es nicht. Aber am Anfang oder im Anfang, als der Anfang geschaffen wurde, war das Wort. Und das Wort sprach und es ist geworden. Wer erlebt hat, wie allein durch das Wort Menschen geheilt worden sind, dass man für sie gebetet hat im Namen Jesus Christus, hat ihnen die Hände aufgelegt und die waren geheilt. Tote wurden lebendig. Was sagt der Hebräer? Frauen sind ihre Männer wiedergegeben worden sind, die umgebracht worden sind. Wenn man weiß, dass das Wort Gottes, das in einem ist, auch gewisse Autorität hat, Dinge in Bewegung zu rufen. Aber es muss das Wort Gottes sein. Es muss das Wort Gottes durch ihn gegeben sein. Nicht Logos, sondern Rhema. Das persönlich an dich herangetragene Wort Gottes, das du weitergibst. Ich habe es mal erlebt, ich habe das schon mal erzählt in Braunschweig. Ich war frisch Christ und da kam eine Frau auf mich zugelaufen und ich war total deprimiert. Meine Freundin war dann auseinander. Ich war total deprimiert. Und die kam auf mich zu und ich habe Angst gehabt. Ich habe Angst gehabt vor der Frau. Warum? Die hatte total wirre Haare, einen ganz kurzen Minirock und die schrie mal rum. Kam auf mich zu und ich habe gedacht, was machst du denn jetzt? Und ich habe mich daran erinnert, was mein Hauskastleiter gesagt hat. Gott ist stärker als Satan. Und Christus hat Satan am Kreuz von Golgatha besiegt. Und ich habe das vor mich hingemurmelt. Gott ist stärker als Satan. Christus hat Satan besiegt. Gott. Und ich kam auf mich zu, sah mich an und schrie aus Leibeskräften. Und ich habe einen Schreck gekriegt. Was machst du denn jetzt? Und dann ist er vor mir weggelaufen. Ich habe meine Bibel in meiner Hand gehabt. Und ich habe gedacht, was machst du denn jetzt? Mich umgedreht hinterher. Drei oder vier Kilometer, ne, durch ganz Braunschweig durch. Ne. Immer die Bibel in der Hand und habe gesagt, Herr Jesus, bitte hilf ihr, dass sie sich bekehrt. Dann ist sie stehen geblieben. Ich bin auf sie zu und sie war total klar und sagt, du musst dich bekehren. Ich will, sagte sie, ich will, aber ich kann nicht. Und hat wieder angefangen zu schreien, ist weg. Bin dann bis vor ihr Haus und dann kamen die Leute raus und haben mich angemacht, warum ich die arme Frau nicht in Ruhe lasse. Ich weiß nicht, ob ich heute noch mal sowas machen würde. Also das war schon... Ich war frischer Christ. Ne? Ich war, dachte, alles ist uns gegeben, wir machen das. Ne? Hat auch Vorteile, hat aber auch Nachteile. Und die wollten mich fertig machen. Und ich habe empfunden, und das sage ich ganz ehrlich, dass Gottes Geist mit mir war. Ich habe in die Augen geguckt von den Leuten, die mich da angemacht haben. Und plötzlich verändert sich ganz und sagt, ja, ich bin auch konfirmiert, ich glaube auch an Gott. Ne? Gott hat das Ganze in seiner Hand gehabt. Und dann ist die Freundin rausgegangen und ich habe tierisch Angst gehabt. Ich habe so gut gesagt, oh, bitte nicht nochmal. Das hat mich total gefangen genommen. Ne? Aber wir haben die Kraft und die Autorität, Dinge ins Bewusstsein zu sprechen, Leute wirklich zu befreien, dass Leute in das Leben hineinkommen. Er sandte sein Wort und er heilte sie. Und er rettete sie aus ihren Gruben. Den Gruben, in dem Menschen sich befinden, aus welchen Gründen auch immer. Er sandte sein Wort, Ruach, und er heilte sie und zog sie heraus aus den Gruben an die Oberfläche und haucht ihnen neues Leben ein. Ruach, Ruach. Zu aller Zeit betet mit allem Gebet und Flehen in dem Geist und eben hierzu wachend in allem anhalten und flehen für alle Heiligen. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Anhalten im Gebet, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, mit dem Helm des Heils, das Schwert des Geistes, umgürtet die Lenden mit Wahrheit und beschut um des Evangeliums willen. Anhalten für alle Heiligen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch verkündigt worden ist. So kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Rema, das gesprochene Wort Gottes. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Wir machen Leute nicht an, wir wehren uns nicht, wir machen sie nicht nieder oder sagen ihnen, wie sie zu leben haben. Wir kämpfen nicht fleischlich. Die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott zu zerstören Befestigung. Wir zerstören damit alle Anschläge und alle Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Christus. Und nehmen gefangen alle Vernunft oder jeden Gedankengang, der sich nicht unter den Gehorsam Christi stellt, gefangen unter den Gehorsam Christi. Das ist ein Satz, der mich jahrelang beschäftigt. Ich nehme gefangen den allen Ungehorsam gegen die Erkenntnis Gottes. Ich habe von Gott die Autorität, diese Gedanken gefangen zu nehmen. Wir sind von Gott ausgerüstet mit dieser Autorität. Wir brauchen nicht, uns niedermachen zu lassen, da zu liegen und uns die Wunden zu lecken. Das brauchen wir nicht. Wir haben von Gott Autorität und Kraft bekommen. Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Und das wünsche ich mir, dass unser Leben die Fülle ist, dass er in uns sichtbar wird, dass unser Leben, dass wir eine Freude haben mit ihm, dass es uns gut geht, dass wir wissen, er hat uns lieb. Und wenn wir geprüft werden, müssen wir lernen zu kämpfen. Dann müssen wir lernen, in der richtigen Art und Weise vorwärts zu gehen und uns zu verteidigen. Jesus hat alles für uns gegeben. Es ist vollbracht. Er hat alles getan. Und somit uns alles gegeben. Er hat uns alles gegeben. Er hat alles gegeben und hat uns alles gegeben, damit wir das Leben in Fülle haben. Damit es uns gut geht. Damit wir wissen, wir sind errettet, wir haben keine Angst mehr. Wir wissen, er sorgt für uns. Und wenn ich wandere im finsteren Tal, so fürchte ich mich nicht, denn der Herr ist mein Stecken und mein Stab. Er tröstet mich, er geht mit mir durch. Und wenn es noch so dick ist, die in der ich gerade stecke, er holt mich da raus, wäscht mich rein und sagt, komm, klopf's auf den Po, weiter geht's. Und dann gehe ich auch weiter. Wer bin ich, dass ich dann liegen bleibe? Oh, ich armer Knecht, oh, schon wieder auf die Nase gefallen. Oh, mir geht's. Das brauchen wir nicht. Er hat alles für uns getan. Und warum? Damit durch unsere Fülle in uns andere Menschen in seine Fülle kommen. Das ist unsere Aufgabe. Dafür sind wir da. Wir sollen nicht das für uns alleine benutzen oder im Gemeinschaftskreis alleine bleiben. Wir sind in diese Welt gesandt als Lichter der Welt und wir sollen leuchten. So, das war meine Predigt für heute. Ich hoffe, ich habe euch nicht überfordert. Ich bete mal jetzt, ja? Herr Jesus, ich möchte Dank sagen, dass du trotz allem, wie wir sind, zu uns stehst und uns deine Kraft gibst, damit wir dir nachfolgen können. Wir wollen dich sehen und mit dir verheiratet sein. Wir wollen dich erleben und dich lieben. Und ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist, dass du ihm heute Morgen begegnest, Herr. Dass du deine Arme um seinen Körper legst und ihn ganz nah an dich ziehst und ihn zärtlich, zärtlich berührst. Du bist ein liebender Gott, Herr. Du hast uns aus Liebe errettet und nicht aus irgendwelchen, damit wir irgendwelche Sachen machen sollen. Du hast uns geliebt, uns, wie wir sind. Und dafür danke ich dir. Amen. Amen.